Ich hatte das jetzt eigentlich nicht vor, aber durch die Lieder und so, da fiel mir einfach nochmal unser Hans ein. Vor 2 Tagen war die Beerdigung von ihm und sein Leben hat mich sehr, sehr ermutigt und getröstet. Nämlich an seinem Leben sehen zu können, wie Jesus auch durch Tiefen durchführt, wie er einen nicht loslässt, wenn man auch ganz, ganz andere Wege geht. Und wie man dann geborgen und getröstet dann auch zu Jesus gehen darf. Und das fand ich einfach so wunderschön, das zu sehen an seinem Leben. Ja, Jesus war da. Jesus war immer da. Auch wenn man ihn selber vielleicht so ein bisschen aus den Augen verloren hat oder vielleicht sogar ganz, ganz viel. Jesus ist da. Heute in dieser Predigt, die jetzt in dieser Reihe ist zum Thema Jüngerschaft, da möchte ich einen Schritt weitergehen und mit euch zusammen so in den Plan Jesu hineinschauen. Was ist denn der Plan Jesu für uns, für seine Gemeinde? Es geht um das Thema Jüngerschaft und wie werden aus gläubigen Leuten, die an Jesus glauben, auch wirklich Nachfolger Jesu, die ihm auch nachfolgen und nicht nur in diesem Stand des Christseins sind. Und dazu möchte ich Markus 10, 42 bis 45 lesen. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll euer Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ja, da gab es Probleme, auch bei den Jüngern, und da sagte er ihnen das. Darum geht's. Und da möchte ich euch hinführen, dass genau das sich in eurem Leben zeigt. Jesus vergleicht hier die Reiche dieser Welt, nicht die Reichen, sondern die Reiche, die Länder, die Regierungen dieser Welt mit dem Reich Gottes. Und er sagt hier, die weltlichen Herrscher regieren von oben nach unten und die unten werden in der Regel gedrückt. Das ist in den Konzernen so, das ist eigentlich auf dieser Welt so, das ist das normale Leben und das wird sich hier wahrscheinlich auch leider nicht wirklich ändern. Aber das Reich Gottes dreht genau das um. Es wird durch den Dienst am anderen regiert und weitergeführt. Die Verantwortlichen dienen den anderen. Also wer ganz wichtig sein will im Reich Gottes, der wird zum Diener für die anderen und vielleicht sogar zum Fußabtreter für die anderen. Jesus war in dem allen das Vorbild, der sich selber hingegeben hat, der genau das gelebt hat, dort am Kreuz, vor allen verachtet, hing er dort am Kreuz und starb für eine Welt, die ihn eigentlich gar nicht wollte. Ein Jünger Jesu zu sein heißt, und ich habe es immer wieder so genannt, Jesus nachzufolgen. Das heißt, Christ zu sein, das heißt, ein Jünger zu sein. Und das wiederum heißt, ein Diener zu werden. Ein Diener für die anderen zu werden, für diese Welt zu werden, aber auch in der Gemeinde natürlich. Heißt, sich für die anderen hinzugeben, die selbst noch Nachfolger werden sollen, die selber noch in die Nachfolge gerufen werden sollen und die vielleicht noch gar nicht an Jesus glauben. Ich möchte euch lesen aus Hebräer 5, 11 bis 14. Ihr seht, ich habe keine Präsentation heute. Und ihr verzeiht mir das sicher. 11 bis 14, Hebräer 5. Darüber hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist schwer zu erklären, weil ihr so unverständlich geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Ich bin bei diesem mittleren Satz hängen geblieben. Ihr solltet eigentlich längst selbst Lehrer sein oder Anleiter sein oder Leute, die andere an die Hand nehmen und in der Nachfolge begleiten, führen, anleiten. Und jetzt denkt bitte nicht an dieses Bild vom Lehrer in der Schule. Ich habe es auch in früheren Predigten schon ein paar Mal erwähnt. Bitte denkt an den Rabbi, dem man nacheifert, mit dem man lebt, der ein Vorbild ist, von dem man geprägt wird. Das ist das Bild bei dem Lehrer. Und er sagt hier, solche Leute solltet ihr eigentlich schon längst sein. Ihr habt schon so viel gelernt und so viel gehört und so viel gesehen. Ihr solltet eigentlich schon längst solche Leute sein. Aber wir müssten eigentlich nochmal von vorne anfangen mit Milch, um euch dahin führen zu können. Und ich denke, hier wird etwas sehr, sehr deutlich über die Zielrichtung unseres Lebens mit Jesus. Was ist das, was Jesus aus uns machen möchte, wohin Jesus uns gestalten möchte, wie Jesus uns verändern möchte? Wir sollen ausgebildet werden zum Diener und zu einem prägenden Glaubensvorbild, dass wir zu jemandem werden, dem anderen nacheifern, wo andere sagen, diesem Rabbi, dem möchte ich gerne folgen, da möchte ich mehr lernen, mit dem möchte ich zusammen sein, mit dem möchte ich Zeit verbringen, um das Leben mit Jesus lernen zu können. Und das kann jeder sein, jeder, der Nachfolger ist. Da geht es nicht um einen elitären Club, der dann irgendwo in eine theologische Ausbildung geht, um das dann zu werden. Hier geht es um die Gemeinde, hier geht es um die Leute, die Jesus schon nachfolgen. Jeder kann das sein, nicht nur theologische Profis. Das sind die, die Jesus lieben, die zu Dienern und Prägern, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, heranwachsen. Und wir sind gut darin, Gemeinde zu managen. Das machen wir oft auch im Leitungskreis, in unseren Gremien und was weiß ich. Wir entwickeln Strategien und Leitbilder, wir haben Programme und wir haben coole Events, die wir anbieten, wo wir Leute anziehen. Aber wenn Gemeinde auch heißen würde, miteinander zu leben und einander zu dienen, den anderen im Blick zu haben, der Jesus noch nicht kennt, und einander zu helfen, als Jünger Jesu zu leben? Könnte Gemeinde dann vielleicht nochmal anders werden, nochmal anders sein, als im Gottesdienst zu sein, dort zuzuhören und dann wieder nach Hause zu gehen? Oder in einem Programm mitzuarbeiten und dort auch eben ein Programm zu machen und dann gehen wir wieder nach Hause? Könnte Gemeinde nicht wirklich echte Familie werden, in der wir untereinander, miteinander und füreinander da sind? Gemeinde, in der wir anleiten, in der wir begleiten, in der wir unterstützen, in der wir den anderen sehen. Da ist so ein Satz noch aus dem Leben von Hans. Ich kriege ihn jetzt nicht mehr ganz zusammen. Also wenn man Not sieht, dann muss man anpacken. Ich weiß nicht, Severin, weißt du ihn noch genau, den Satz von Hans? Wenn Not ist, dann muss man das machen oder wenn Hilfe gebraucht wird, muss man anpacken. So ungefähr war es. Ja. Ja, genau. Ja. Da sieht man eine Not und dann macht man das. Da überlegt man nicht lange, da hilft man einfach und ist man für den anderen da. Und genauso Gemeinde. Ich möchte aus Markus 1 lesen, die Verse 15 bis 20. Die Berufung der ersten Jünger. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das ist die Zielrichtung. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort ihm nach. Jesus beruft hier zwei Fischer, Simon und Andreas. Gern wüsste ich, welche Kriterien Jesus jetzt hier wohl im Kopf hatte, dass er gerade die zwei genommen hat. Und gleich danach dann den Jakobus und den Johannes. Er sah, wie sie ihre Netze flickten. Das steht nur da. Kein anderes Kriterium. Er sah nur, sie flicken hier ihre Netze. Hatten die vier etwas Besonderes geleistet? Waren sie besonders begabt? Waren sie besonders geistlich? Hatten sie besonders viele Gebote gehalten? Oder hatten sie einen besonders starken, intensiven Charakter? Keine Ahnung. Wenn man sie hinterher anguckt, ich glaube, nichts davon war da. Überhaupt nichts. Ich habe den Eindruck, dass das alles gar keine Rolle gespielt hat. Ich vermute, Jesus sieht hier vier grobe, unbehauene Klötze. Ja, die hängen da einfach rum. Die arbeiten und die sieht er. Vier grobe, unbehauene Klötze. Und er sieht schon, was er aus ihnen machen möchte. Und was aus denen mal werden wird, wenn sie sich auf eine Beziehung mit ihm einlassen. Wenn sie in dieser Gemeinschaft mit ihm leben. Was aus ihnen mal werden wird. Und was da Großes entstehen könnte. Wie sie geformt werden und wie sie dann zu einem Segen für andere werden. Aber das sieht Jesus. Und das möchte ich auch immer mehr sehen in dem Leben von anderen. Und es zerreißt mir auf das Herz, wenn ich sehe, wie sich Menschen entscheiden und sehe, wie es mit ihnen dann weitergeht. Ich habe gerade so ein paar junge Kerle, die Entscheidungen treffen in ihrem Leben. Und natürlich jetzt als 57-Jähriger mit Lebenserfahrung so ein bisschen, dann sieht man schon, wo das dann weitergehen könnte. Und es zerreißt mir das Herz, dass sie sagen, aber ich will das so. Und sie gehen diesen Weg. Und sie werden dort geformt werden, auf diesem Weg ohne Jesus. Sie werden auf diesem Weg geformt werden in eine Welt hinein, die nichts Gutes für sie will. Was macht Jesus? Er lädt sie einfach in eine Beziehung mit ihm ein. Das ist genau das, was er hier tut. Er lädt sie einfach in eine Beziehung mit sich selbst ein. Und genau in dieser Beziehung, da werden sie verändert. In dieser Beziehung bekommen sie eine neue Sicht für das Leben, für die Welt. Sie bekommen mehr Durchblick. In dieser Beziehung bekommen sie neue Werte. Sie werden zu anderen Menschen. Heißt das nun, wir führen Menschen in eine Beziehung zu Jesus und dann läuft das schon? Sie haben eine persönliche Beziehung zu Jesus und dann funktioniert das. Jesus hat uns Gemeinde gegeben und Jesus hat Gemeinde gewollt. Und durch die Gemeinde ist Jesus präsent, durch die Gemeinde handelt Jesus. Gemeinde lässt auch die Liebe Jesu erfahren. Und das ist der Plan Gottes, durch die Gemeinde das jetzt zu tun. Gemeinde ist ungeheuer wichtig für den Weg eines Menschen, der anfängt, Jesus zu vertrauen. Und ich denke an die, die Jugendarbeit machen. Ganz besonders an dieser Stelle, aber auch an alle anderen eigentlich. Aber ich möchte das so sagen, euch Leiter in der Jugendarbeit, manche sind jetzt unten. An euch sehen junge Menschen die Liebe Jesu. An euch sehen sie, wie man in der Gemeinschaft mit Jesus lebt. Das seid ihr. An euch sehen sie es. An eurer Seite wachsen sie zu reifen geistlichen Menschen heran. Ich suche hier immer noch die Tabea. Wo sitzt die eigentlich? Die ist doch da, oder? Ach, ist auch unten. Ja. Die schon mit den ganz, ganz Kleinen auch anfängt und so. Ne? Wunderbar. Da wachsen reife Persönlichkeiten heran. Und diese jungen Menschen, sie brauchen Leiter, die sie an sich heranlassen. Nicht Leiter, die ihr Programm machen, sondern die ihr Herz öffnen für diese jungen Menschen, und die an das Herz heran dürfen, die sich auf eine Beziehung zu diesen jungen Menschen auch einlassen. In der Jugendarbeit ist das so deutlich, aber das zieht sich durch unser ganzes Leben durch. Jeder braucht das, auch besonders in der Gemeinde, braucht Leiter, die ihr Herz öffnen, an denen man sehen kann, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Jeder, der seinen Weg mit Jesus geht, braucht prägende Begleiter durch alle Zeiten seines Lebens hindurch, durch die sie dann zu hingegebenen Dienern werden können. Überlegt mal kurz, wer das für euch in eurem Leben war. Wer waren diese Leute, die euch so begleitet haben, die euch so an die Hand genommen haben? Während ihr überlegt, erzähle ich vom Udo Jansen. Das war eben der für mich damals so prägend war. Ich war 14, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, und er war, ich schätze, für mich war fast 70, aber ich glaube, er war so Anfang 40. Ja. Boah, es war so unangenehm für mich, dass der mich da anspricht und so, und dass der mich da einladen will. Und ich habe ein halbes Jahr mit Lügen und mit aller Kraft versucht, mich dem nicht auszusetzen, da nicht hinzugehen. Und meine Eltern haben schon mit mir geschimpft, weil die gemerkt haben, ich lüge den an und so. Naja, und irgendwann habe ich da mal gesagt, okay, ich gehe einmal hin, dann habe ich ihn los. Ja, dann brauche ich das nicht mehr. Ich bin hin, und das war es dann. Ich bin immer hingegangen, weil ich da die Liebe Jesu erlebt habe. Und das war genau das, diese Gemeinschaft von 40 jungen Leuten und Mitarbeitern. Und ich habe vom ersten Tag dazugehört. Das war der Hammer. Das hatte ich noch nie erlebt in meinem Leben. Und dieser Udo, was ich an dem gesehen habe, wie er Leuten hinterhergegangen ist, eigentlich verwehe ich das noch, wenn ich das von ihm erzähle, wie er Leuten hinterhergegangen ist, wie er Leute aus der Gosse rausgeholt hat, junge Leute bei sich zu Hause aufgenommen hat. Das habe ich gesehen. Da habe ich gesehen, was es heißt, mit Jesus zu leben. Mir haben auch manche Sachen nicht gefallen. Also man durfte nicht ins Kino gehen und all solche Sachen, da war ganz streng. Und seine Mutter hat immer genau geguckt, die saß nämlich immer am Fenster in der Straße, so konnte sie reingucken zum Kino, hat genau gescannt, wer ins Kino reingeht. Also das durfte man dann nicht. Hat mir nicht gefallen, aber ich habe was ungeheuer viel gelernt durch ihn. Wer ist das bei euch gewesen? Jemand lernt Jesus kennen. Was passiert da? Am Anfang ist, glaube ich, ganz viel Leidenschaft da. Ne? Kennt ihr solche Leute? Boah, die sind so leidenschaftlich. Also unser Klavierspieler, der Ahmad zum Beispiel. Ne? Sowas von leidenschaftlich für Jesus. Ist der Hammer, wenn ich das sehe. So viel Begeisterung und auch so viel Selbstvertrauen. Ja, ich mache das jetzt. Jesus ist da, eigentlich Jesus-Vertrauen. Und auch bei mir damals, ich habe plötzlich angefangen zu sprechen. Ich habe früher nicht gesprochen, vor allen Dingen nicht vor Leuten. Ich war komplett ruhig. Und ich habe mit Jesus angefangen zu sprechen. Ich bin auf die Straße gegangen und habe mit Leuten über Jesus gesprochen. Ich habe Jungschar angefangen aus dem Nichts. Ich habe Schülerbibelkreis angefangen, habe die ganze Schule mit Traktaten gepflastert und ich durfte das sogar. Aber ich hatte eigentlich noch keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich da mache und wie das funktioniert. Und von Jesus eigentlich noch gar nicht so viel Ahnung. Ich hatte auch noch keine Erfahrung. Und gerade in dieser Zeit braucht man gute Vorbilder, so wie ich das auch hatte. Leute, die einen auf eine gute Spur setzen in seinem Leben. Die braucht man da, damit man sich nicht verrennt. Und wenn man auf die Nase fällt, dass man da nicht alles hinschmeißt mit dem Glauben, sondern dranbleibt an Jesus. Wir haben eben bei den Jüngern gesehen, die verlassen alles. Und die waren auch wahrscheinlich vollkommen enthusiastisch für Jesus. Was die schon gehört hatten von ihm, was sie gesehen haben, dem folgen wir. Wir lassen alles hinter uns. Da wird überhaupt nicht überlegt. Die folgen Jesus, ohne groß nachzudenken. Und mich begeistert das immer. Wenn ich Leute sehe, die Jesus in ihrer ersten Liebe einfach vertrauen. Da gibt es nichts. Jesus macht das schon. Nur noch Jesus sehen und einfach tun, was Jesus sagt. Leider ebbt diese Leidenschaft so oft dann irgendwann ab. Vielleicht habt ihr es bei euch selber auch gemerkt. Irgendwann ebbt das ab. Bei mir war das, als ich nach Liebenzell gegangen bin. Diese ganzen Regeln, und dann durfte ich keine Jungschar mehr machen. Ich durfte nur noch am Schreibtisch sitzen, und da merkte ich, wie die ganze Leidenschaft, die war da weg. Habt ihr es auch dann damals gesagt? Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Dann nur irgendwie Bücher lesen. Ich will doch Leuten von Jesus erzählen. Das fanden die nicht so toll damals. Und gefährlich wird das dann, wenn man dann niemanden hat, der einen an dieser Situation aufhängt, der da mit einem geht. in dieser Zeit weicht die Begeisterung und diese Zuversicht, dass Jesus schon alles macht. Da verändert sich was. Man hat wenig Erfahrungen als Nachfolger gemacht und versteht viele Zusammenhänge der Bibel noch nicht und auch der Nachfolge nicht. Da bricht etwas zusammen und Zweifel schleichen sich ein. Und die Leute im Umfeld merken, da hat sich etwas verändert bei dieser Person. Diese Leidenschaft, dieses Brennen ist irgendwie weg. Da ist was los. Aber ich glaube, dass das ganz normal ist. Dass es was ganz Normales ist in der Nachfolge, dass dieser Zeitpunkt kommt. Sehen wir auch bei den Jüngern, dass da irgendwie irgendwann mal die Fragen kommen und dann dieser Zwist unter den Jüngern. Es ist etwas ganz Normales. Und man will aber eigentlich immer wieder diese Begeisterung zurück. Boah, das wird mich auch irgendwie begeistern, wenn ich wieder so wäre wie in den ersten 2, 3 Jahren. Bin ich aber nicht, bin ja auch älter geworden. Man will sie aber irgendwie zurück. Ich will wieder so brennend sein für Jesus. Aber ich glaube, man muss jetzt nicht an der Begeisterung arbeiten, dass ich jetzt mehr Begeisterung in mich auftanke oder sowas. Also 24 Stunden Jesus-Lieder, Anbetung und sowas, um diese Begeisterung wieder zu kriegen. Man braucht jetzt jemanden, der einem das Reich Gottes vor Augen malen kann, der einen eng begleitet, der das erträgt, dass man jetzt gerade nicht mehr so kann, der den Plan Gottes erklären kann, der ein Vorbild ist als Jünger, der auch durch Tiefen gegangen ist, der erklären kann, was es jetzt heißt, ein Jünger zu sein. Nun kann wieder eine neue Liebe wachsen, die tiefer geht als Begeisterung und Enthusiasmus. Ich möchte Johannes 15 noch lesen, aber andere Verse als sonst immer in dem Kapitel. Johannes 15, 12 bis 17. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen, dass er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. An dieser Stelle hier, da geht es Jesus darum, dass hier eine Beziehung wächst und aus dieser Beziehung dann eine Frucht wächst, dass Gaben sich entwickeln. Man findet seinen Platz im Reich Gottes. Da möchte er hier seine Jünger hinführen. Und man versteht immer mehr, nicht ich, sondern Jesus macht das und Jesus trägt die Verantwortung für all das. Immer noch braucht man Begleitung an dieser Stelle. Aber hier verändert sich was. Der Leiter, der vorher vielleicht viel Richtung vorgegeben hat und sie einen Weg miteinander gegangen sind, die tauschen sich jetzt vielleicht mehr aus, erleben viel Nähe und bereichern sich gegenseitig. Und so langsam ist da jemand herangewachsen, der nun den Auftrag Jesu erkennt, der diesen Auftrag lebt und eng an Jesus ist. Aber der Leiter ist immer noch da, der Leiter ist immer noch ansprechbar, hört zu und gibt Impulse. Aber wir sehen plötzlich, was aus diesem rohen Klotz vom Anfang geworden ist. Und es ist faszinierend zu Jesus, wie Jesus auch durch Leiter schon gewirkt hat. Leute, die an der Seite von anderen standen. Da wachsen tiefe Jesus-Persönlichkeiten heran, die den Willen Jesus tun, in denen Jesus sich widerspiegelt. Und ich denke natürlich wieder an die Jugendarbeit, aber noch einmal, ich denke eigentlich an die ganze Gemeinde. Dass die ganze Gemeinde so geprägt ist, dass jeder die Begleitung in seiner Jüngerschaft hat, denn er braucht sie. Ich denke hier nicht an die großen Programme, ich denke an kleine Gruppen, die das miteinander auf dem Herzen haben. Wir möchten einander stark machen als Jünger Jesu. Ich wollte euch heute, ich bin tatsächlich schon am Ende, ich wollte euch heute in euch Sehnsucht wecken danach, nach Begleitung. Ich wollte in euch Sehnsucht wecken und sagen, ich brauche das auch. Und dass ihr fragt, und wie machen wir das jetzt? Wo gründen wir solche Gruppen? Wo kriegen wir solche kleinen Einheiten her, in denen wir einander in unserer Jüngerschaft stützen und immer stärker werden in unserem Glauben. Das würde ich mir wünschen, dass dieses Verlangen in uns wächst. Amen. Ich möchte beten. Und lieber Herr, ich danke dir, dass du mit uns einen wunderbaren Plan hast, dass wir hingegebene Jünger werden sollen, die dich ehren hier in dieser Welt. Und ich möchte dich bitten, nimm uns an die Hand, führ uns zueinander, dass wir einander hier Hilfe sein können auf diesem Weg und dass wir ganz ehrlich einander begleiten können. Führ uns auch als Gemeinde hier einen guten Weg. Und danke, dass wir deine Jünger überhaupt sein dürfen, dass du uns willst und dass wir, wenn wir noch diese groben, unbehauenen Klötze sind, dass du was gestaltest in und aus unserem Leben. Dafür danke ich dir. Amen.